Enttäuscht. Das Gefühl kennen wir mit Sicherheit alle, das Gefühl von Enttäuschung. Aber enttäuscht von Gott, das ist schon ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Titel siehst. Vielleicht fragt sich jemand, warte mal, kann man von Gott überhaupt enttäuscht sein? Gott enttäuscht doch niemand. Gott ist doch zuverlässig, Gott ist doch perfekt, er macht doch keine Fehler. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, bin ich davon überzeugt, dass das geht, dass man enttäuscht sein kann von Gott. Und ich denke, bin mir eigentlich sicher, dass das, ohne dass ich euch kenne, auch die Erfahrung ist von vielen hier. Und nicht nur von vielen hier, sondern von ganz, ganz vielen Menschen. Und tatsächlich auch in der Bibel finden wir diese Enttäuschung. Und eine von diesen Geschichten möchte ich heute mit euch gemeinsam anschauen. Und es steht schon hier in Johannes 11, das ist die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus. Auferweckung des Lazarus, die Leute, die die Geschichte kennen, oder es steckt ja schon in dem Titel drin, die Pointe ist schon verraten. Lazarus stirbt und wird von den Toten auferweckt, von Jesus. Mir geht es aber jetzt gar nicht um dieses eigentliche Wunder in der Geschichte, ja, worum es ja eigentlich in dieser Geschichte geht, sondern ich will meinen Fokus auf eine ganz bestimmte Sache legen, und zwar will ich diese Geschichte betrachten unter dieser Brille, wo wir uns Enttäuschung genau anschauen, vor allem die Enttäuschung gegenüber Jesus. Enttäuschung und wie man mit Enttäuschung umgehen kann. Darum geht es heute, und ich hoffe, dass wir alle da was lernen und was, ja, mitnehmen können. Es geht nicht darum, alle Fragen zu klären. Es geht auch nicht darum, die Warum-Fragen zu klären, die ja auch da immer mitschwingen, sondern es geht darum, wie können wir mit Enttäuschung gut umgehen. Und wir starten direkt in den Bibeltext, genau, Johannes 11. Nun wurde ein Mann in Bethanien krank. Er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war die Frau, die dem Herrn das kostbare Salböl über die Füße gegossen und sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Lazarus war ihr Bruder. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Als er nun hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und dann ein bisschen später heißt es dann, als er dann aufbrechen will zu Lazarus, dann sagte er zu seinen Jüngern: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund werden, sagten die Jünger. Sie dachten, er rede vom natürlichen Schlaf. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Da sagte er es ihnen ganz offen: Lazarus ist gestorben. Und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glauben lernt. Aber kommt, lasst uns jetzt zu ihm gehen. Wir sehen hier erstmal die Perspektive von Jesus. Jesus hat einen Plan. Er will den Lazarus von den Toten auferwecken. Das geschieht, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Damit die Leute erkennen, wer Jesus ist. Er will sich selbst zeigen, sich selbst offenbaren. Und die Jünger und auch viele anderen sollen dadurch zum Glauben kommen. Und wirklich erkennen, wer er ist. Das ist die Perspektive von Jesus. Aber es gibt eine andere Perspektive, und das ist die Perspektive von Martha und Maria. Sie werden im Regen stehen gelassen. Sie kommen in ihrer Not zu Jesus, sie schreien um Hilfe und es gibt keine Antwort. Jesus antwortet nicht, er bleibt an dem Ort, wo er war. Er kommt nicht zur Hilfe. Der Text macht eine Sache ganz klar, und zwar die Beziehung zwischen Jesus und diesen 3 Geschwistern. Und das fällt auf. Erstmal werden alle 3 beim Namen genannt. Ja, es heißt nicht, ja, da kamen zwei Schwestern und die haben um ihren Bruder gebeten. Ja, es wird schon erklärt, dass es Schwestern und Brüder sind, aber die werden mit Namen genannt. Es ist Lazarus, es ist die Martha, es ist die Maria. Und es wird das Gesamtbild, und sie kommen ja nochmal drin vor oder öfters in den Evangelien, vermittelt, das sind enge Freunde von Jesus. Jesus hat eine sehr persönliche Beziehung zu ihnen. Und da wundert es auch nicht, dass die Schwestern mit dem Anliegen zu Jesus kommen und sagen, den du lieb hast, der ist krank. Nicht irgendjemand, sondern du bist sein guter Freund, der ist krank. Und es wird nochmal bestätigt, da wird gesagt, Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Es ist ganz klar, Jesus hat diese Leute lieb. Die sind ihm nicht gleichgültig, es sind seine Freunde, die sind ihm wichtig. Und trotzdem bleibt er, wo er war. Hier ist das nochmal. Er liebte sie und er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Es ist klar, dass Jesus einen Plan hatte, dass er etwas Größeres vorhatte. Aber es ist auch klar in dieser Geschichte, dass Jesus hier die 2 Schwestern im Stich lässt. Und das ist hart, weil wir lesen die Geschichte vom Ende und wir wissen, ja, Lazarus wird auferweckt. Aber wir müssen das mal pausieren, das mal weglassen und Martha und Maria hier wahrnehmen. Sie kriegen keine Antwort von Jesus. Sie warten vergeblich auf Jesus, sehen, während dass ihr Bruder es ihm immer schlechter geht und müssen dann ihrem Bruder beim Sterben zusehen. Vergeblich hoffend auf Jesus, wo sie wüssten, er hätte was machen können. Vielen Dank. Sie warten vergeblich auf Jesus. Sie werden von Jesus im Stich gelassen. Und das ist das, was schon mal sehr krass und bemerkenswert ist. Jesus mutet seinen Freunden sehr viel zu. Das ist vielleicht auch deine Erfahrung, dass Jesus dir viel zumutet. Geliebt und im Stich gelassen. Das ist, was der Text deutlich macht, ganz deutlich. Sie sind geliebt. Da ist eine enge, freundschaftliche Beziehung. Jesus liebt sie. Unmissverständlich. Und diese Erfahrung, sie werden im Stich gelassen. Und ich saß, wo ich diese Folie allein geschrieben habe, da 5 Minuten oder länger davor und habe mich gefragt, kann ich das aufschreiben? Das ist so, das will man jetzt nicht da vorne stehen haben. So. Sowas will man ja nicht predigen. Aber ich glaube, gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir das wahrnehmen. Weil es ist das, was Maria und Martha erleben. Und es ist nicht nur das, was sie erleben, es ist das, was so viele Menschen erleben, Christen erleben, Menschen erleben, die eng mit Jesus unterwegs sind. Ja, das ist ja das, was ja so paradox ist und was der Text ja so deutlich macht. Die sind eng an Jesus dran, das sind seine Freunde und die Beziehung stimmt. Es liegt nicht daran, dass irgendwas in der Beziehung nicht stimmt. Und das ist mein Wunsch heute, dass wir heute, ja, dass es heute Real Talk wird, ja, dass wir ehrlich sind und diese Spannung ehrlich zulassen, weil sie, ich weiß, sie ist da und ich habe sie auch selber auch erlebt. Ich werde nachher noch was dazu sagen, aber ich bin überzeugt auch, dass das viele von euch kennen. Und ich habe gesagt, es ist nicht das Ende der Geschichte, aber es ist Teil der Geschichte. Und das gilt auch für uns, das gilt auch für dich. Es steht nicht am Ende deines Lebens. Es steht nicht am Ende der Geschichte von deinem Leben. Aber es ist, und es war vielleicht, und es wird wahrscheinlich auch noch sein, Teil von deinem Leben sein, Teil von deiner Geschichte. Diese Enttäuschung, diese Erfahrung. Gott, warum reagierst du nicht? Warum handelst du nicht? Ich schreie in meiner Not um Hilfe, egal was es ist. Vielleicht ist es bei dir auch ein Nahestehender, ein Freund, ein Verwandter, für den du betest. Vielleicht ist es irgendetwas, was du in dir trägst, eine Charakterschwäche, eine schlechte Angewohnheit, eine Sünde, eine Sucht, mit der du kämpfst und die du so oft zu Jesus bringst, aber wo nichts passiert. Vielleicht ist es irgendetwas anderes, aber diese Erfahrung, ich schreie um Hilfe, ich bete zu Gott und er antwortet nicht und er lässt mich im Stich. Es ist ganz schwierig, das auszuhalten, aber deswegen mache ich gerne in diesem Moment eine Pause, weil es ist die Realität, glaube ich, dass es so schwierig ist, dass wir uns das selber eingestehen, dass wir da sehr ehrlich werden zu uns selbst, dass wir da ehrlich werden zueinander. Das ist auch mein Wunsch, ich kenne die Gemeinde hier nicht, aber es ist mein Wunsch, dass ihr diesen Ort und diesen Raum habt und auch einzelne Beziehungen habt, wo diese Offenheit möglich ist. Ich kann sagen, hey, das sind nicht schöne Dinge. Ich bin enttäuscht von Gott. Ich habe Zweifel an Gott. Ich habe Fragen, die nicht beantwortet sind. Ich bin ärgerlich. Ich bin wütend auf Gott. Dass es einen Raum hat, auch in unseren Beziehungen, das offen zu legen. Also Ehrlichkeit gegen sich selber gegenüber, das einzugestehen ist schwierig. Das vor anderen einzugestehen ist schwierig. Wollen alle Glaubenshelden sein, wollen alle tolle Erfahrungen machen, aber diese negativen Erfahrungen. Und das ist heute so das Hauptthema, das Gott gegenüber einzugestehen. Das vor Gott zu bringen und ihm zu sagen, ihm zu klagen, das ist auch nicht leicht. Und es ist so spannend, weil dieser Text geht darauf ein. Und dieses Thema Enttäuschung ist in diesem Text so sehr drin. Und die Begegnung von Martha und Maria mit Jesus werden jetzt ausführlich geschildert. Und das wollen wir uns genauer angucken. Ups. Als Jesus ankam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage in der Grabhöhle lag. Er war 4 Tage schon tot. 4 Tage, mindestens 4 Tage zu spät kommt Jesus. Aus Perspektive von Martha und Maria. Bethanien war nur 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Das ist hier wichtig, das schon mal das wahrzunehmen. Martha rennt zu Jesus, geht Jesus entgegen, Maria blieb im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Wir sehen hier, Martha zeigt Initiative, das habe ich schon gesagt, sie geht nach draußen, sie geht zu Jesus, sie konfrontiert Jesus und sagt ihm ehrlich und vorwurfsvoll, was ihre Erwartung gewesen wäre. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie sagt ehrlich, sie bringt ehrlich ihre Enttäuschung zum Ausdruck. Es ist das Offensichtliche und trotzdem muss man erstmal den Mut haben, das so ausdrücken zu können. Das Jesus ins Gesicht sagen zu können. Direkt im Anschluss geht es aber weiter. Sie sagt, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder nicht gestorben, aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen wird. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Martha, bei der Auferstehung am letzten Tag. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete sie, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Rabbi ist da, flüsterte sie ihr zu, er will dich sehen. Ich habe das gerade gesagt, sie sagt ihren Frust, aber direkt danach sagt sie auch, verbalisiert sie ihren Glauben und sagt, sie glaubt, ich weiß, dass du alles, was du von Gott bittest, wird er dir geben. Und wir sehen hier diese Spannung, ja? Sie sagt ihre Enttäuschung und sie legt das offen, aber sie formuliert auch ihren Glauben, das, was sie glaubt. Und ich glaube, das ist so nachvollziehbar, auch für uns, vor allem, wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind. Wir haben diese Bewunderung für Jesus. Wir staunen über Jesus, wir lieben diesen Jesus und gleichzeitig sind wir irritiert von dem, was er tut oder von dem, was er nicht tut. Und wir haben diese Frage. Und sie formuliert das hier schön beides zusammen. Und wir sehen, dass es beides zusammen in ihr drin ist. Aber dieses Glaubensstatement ist schon erstaunlich. Es geht ja dann in diese, ich sag mal, fast theologische Diskussion, theologisches Gespräch. Sie reden über die Auferstehung am jüngsten Tag. Das war damals so, sag mal, jüdisches Allgemeinwissen, dass es irgendwann diese Auferstehung der Toten gibt. Jesus korrigiert sie nicht, aber er holt sie in die Gegenwart, sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er geht drauf ein, auf ihre Gedanken und dann gibt er ihr eine größere Perspektive von sich selbst. Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Er öffnet ihr eine größere Perspektive auf sich selbst, auf wer er ist und das ewige Leben. Und auch wenn Martha es nicht ganz greifen kann, antwortet sie mit einem der größten Bekenntnisse im ganzen Johannesevangelium. Sie sagt, hier steht's: Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, dass du der Messias bist. Ich glaube das. Und wer vielleicht das, vielleicht hat das jemand im Ohr, das ist in den synoptischen Evangelien, den anderen Evangelien sind das ungefähr genau die Worte, die Petrus sagt. Was das große Bekenntnis von Petrus ist, als Jesus ihn fragt, wer ist der Christus? Wer glaubt ihr, dass ich bin? Was wir hier sehen, ist ein ganz, ganz großes Bekenntnis des Glaubens aus dem Mund von Martha. Und dann geht Martha und ruft ihre Schwester. Ich will das mal so zusammenfassen. Martha zeigt sich insgesamt als die Starke hier, als die Aktivsuchende, die auf Jesus zugeht und die vertraut, die trotz allem vertraut. Sie hat diese Fragen und sie hat diese Enttäuschung, aber sie glaubt trotzdem. Sie sagt, wieso, ich verstehe nicht, was geschieht, ich verstehe nicht, warum das nicht passiert ist, warum du nichts gemacht hast, aber ich vertraue dir immer noch. Es ist kein Sonntagsglaube, kein Schönwetterglaube, der uns hier begegnet bei Martha. Ja, wenn die äußeren Umstände alle passen, wenn das Wetter schön ist, dann kann ich an Gott glauben. Sondern es ist ein reiferer Glaube, der uns hier gezeigt wird. Und ich glaube, der auch hier der Autor Johannes uns ganz deutlich zeigen will. Ein reiferer Glaube, ein Glaube, der zwar fragt, der irritiert ist, der Schmerz empfindet, aber der trotzdem vertraut. Deswegen will ich diesen Punkt von Marias Begegnung mal so diese Überschrift geben. Im Schmerz trotzdem Vertrauen. Im Schmerz Vertrauen. Und Martha ist hier ein Vorbild an dieser Stelle. Was es heißt, mit Enttäuschung umzugehen, wenn man Jesus nachfolgt. Und ein Vorbild, was diesen reifen Glauben angeht. Und ich glaube, Johannes will uns ermutigen, hier zu glauben, wie Martha es tut. Reifer Glaube vertraut auch im Schmerz. So, das ist nicht das Einzige, was Johannes uns vermitteln will, denn es kommt jetzt zu der Begegnung mit Maria. Und die ist mindestens genauso spannend wie die von Martha, aber sie ist ganz anders. Wir lesen das zuerst auch wieder. Nochmal dieser Vers. Martha ging weg, um Maria zu holen. Sie sagt, der Rabbi ist da, er will dich sehen. Da stand Maria sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingekommen, er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus gewesen waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufstand und hinausging. Sie sagten, sie wolle zur Gruft gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte, und ebenso die Juden, die mit ihr gekommen waren, wurde er innerlich aufgewühlt und sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er sie. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er sie. Komm und sie selbst, antworteten die Leute. Da brach Jesus in Tränen aus. Seht einmal, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Wir sehen diese Begegnung ganz anders wie die davor. Maria kommt zu Jesus, fällt vor ihm auf die Füße und sie sagt den gleichen Satz wie Martha auch, die gleiche Enttäuschung, der gleiche Frust, der gleiche Schmerz. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Völlig unbeschönigt, ehrlich und echt zeigt sie ihre Enttäuschung. Und dann kommt es auch über sie und sie bricht einfach in Tränen aus. Es folgt kein, wie bei ihrer Schwester, aber auch jetzt glaube ich. Nein, sie bricht in Tränen aus. Es bricht so aus ihr heraus. Ja, sie kann es nicht verstecken. Sie will es nicht verstecken. Sie zeigt sich hier nicht als die Starke,
gefasst, rational, wie ihre Schwester. Nein, sie legt einfach all ihren Frust, all ihren Schmerz unbeschönigt, emotional vor Jesus hin. Und Jesus, wie ist Jesus seine Reaktion? Jesus' Reaktion ist auch ganz anders wie bei Martha. Als Jesus sie und die jüdischen Begleiter weinen sieht, war er innerlich aufgewühlt und sehr erregt. Er ist innerlich bewegt, als er das sieht. Und schließlich heißt es dann, zwei Verse weiter, Jesus weinte, beziehungsweise Jesus brach in Tränen aus. Wie gesagt, ganz anders wie bei Martha. Jesus reagiert hier nicht mit Argumenten, keine Aufforderung zu glauben, keine theologische Belehrung, keine theologische Diskussion, sondern Jesus zeigt hier Empathie. Er zeigt dir hier tiefes Mitgefühl. Er analysiert die Trauer nicht, er teilt sie. Er ist bewegt. Und dieses eine Wort, was da steht, das heißt, wieso er erkrimmte. Er wurde innerlich erschüttert, beziehungsweise fast zornig. Zornig wohl über die zerstörerische Macht des Todes und das, was dieses Leid mit seinen Freunden anrichtet. Jesus begegnet der Maria ganz auf der Ebene des Gefühls und der Tränen. Und das ist interessant als Reaktion, aber es ist auch einfach interessant, darüber nachzudenken, als Gottesbild. Jesus ist Gott. Jesus zeigt das Gesicht Gottes in allem, was er tut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Jesus zeigt sich hier nicht als dieser stoisch abgeklärte, der so alles kühl ertragende Gott. Ja, so. Diese Vorstellung kenne ich aus meinem eigenen Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, Gott steht doch über den Dingen. So. Der kann doch nicht jetzt so emotional so mitgenommen sein. Aber genau so zeigt sich Gott. Es zeigt sich, wie sehr er innerlich bewegt ist. Und zwar nicht nur als pädagogische Reaktion. Ja, das könnte man jetzt auch so diesem Text unterstellen. Ja, er will das jetzt halt der Maria zeigen, aber eigentlich steht er ja jetzt über diesen stark emotionalen Dingen. Nein, er zeigt hier echtes Mitgefühl. Wir finden keine Hinweise in dem Text, dass es nicht so wäre. Er zeigt echte Emotionen, die aus einer aufrichtigen Liebe kommen. Und das sehen wir tatsächlich in unserem Gottesbild die ganze Bibel hindurch. Ein Gott, der emotional ist. Emotional im besten Sinne des Wortes, ja? Manchmal wird das ja sehr negativ gebraucht, aber emotional im besten Sinne des Wortes, er fühlt mit. Er ist nicht dieser kalte Gott, der alles analysiert und alles weiß und da dann ganz über den Dingen steht, sondern er ist mit seiner ganzen Person drinnen, involviert. Er fühlt mit. Und das ist schon ein krasses Bild. Jesus weint am Grab seines Freundes. Gott, unser Gott, Jahwe, weint am Grab seines Freundes. Er fühlt mit. Er ist einfach richtig echt da. So echt und vielleicht viel echter, als wir uns das vorstellen können, dass es Gott sein könnte. Ich will diese Begegnung mit der Maria damit überschreiben. Echtheit bewegt, diese ungeschönte Echtheit von der Maria löst in Jesus was aus. Bei ihr, er sieht sie, auch die anderen, auch wie sie weinen, aber das löst in Jesus was aus. Und Jesus ist tief bewegt. Und ich glaube, das ist was wir auch mitnehmen können. Es ist diese Echtheit, die diese Tiefe schafft. Ich glaube, Gott ist so. Gott ist so involviert, emotional berührt, einfach mit seinem ganzen Wesen mitfühlend. Aber wo wir diese Echtheit, uns in dieser Echtheit zeigen, Verletzlichkeit zeigen, so wie Maria das macht, da führt es zu Tiefe. Da führt es zu einer tiefen Begegnung, so wie wir das hier sehen. Es ist eine tiefe Offenbarung eigentlich wieder über Jesus, dass er mitfühlt, dass es ihn nicht kalt lässt. diese ungeschönte Echtheit. Und ich glaube, das ist was, was wir von der Maria lernen können. Und diese Begegnungen sind so unterschiedlich. Und das will ich nochmal sagen, es ist kein Schema. Und es geht nicht darum, Martha oder Maria zu vergleichen. Die werden beide auch nicht bewertet. Weder von Jesus noch von Johannes als Autor des Textes, wie er den Text schreibt. Sie werden nicht bewertet. Das heißt nicht, das ist besser, das ist schlechter, das ist, da werden die nicht verglichen. Sie werden einzeln beschrieben und bei Martha zeigt sich ihr Glaube als vorbildhaft. Und bei Maria zeigt sich ihre ungeschönte Echtheit als vorbildhaft. Und es ist kein Schema. Jesus begegnet den Menschen nicht schematisch. Er begegnet ihnen einzeln genau, keine Ahnung, genau wie sie es brauchen. Bei Martha, der stark Glaubenden, fordert er sie ja heraus, noch mehr zu glauben und eröffnet ihr eine Perspektive. Ich bin die Auferstehung. Nicht erst irgendwann. Ich bin die Auferstehung. Und wer an mich glaubt, wird nicht sterben. So. Er provoziert ihren Glauben. Er fordert sie heraus, noch größer zu glauben, noch größer von ihm zu denken. Das ist aber nicht das, wie er Maria begegnet. Bei Maria ist er da, er ist präsent, er fühlt mit, er lässt sich einfach voll auf diesen Moment ein. Keine theologischen Worte, kein gar nichts. Das ist so unterschiedlich. Zu dieser Begegnung mit Martha kann man vielleicht sagen, vielleicht wenn du merkst, dass Gott dich herausfordert, größer zu glauben, tiefer zu glauben, heißt es nicht, dass dein Glaube schlecht ist. Martha hat hier einen vorbildlichen, wunderschönen Glauben. Und deswegen fordert Jesus sie heraus, noch größer zu denken. Es ist kein Schema. Gott behandelt uns nicht schematisch, uns nicht so, sondern er weiß genau, wo du stehst, was du durchgemacht hast, was deine Geschichte ist, was die Verletzungen sind, was passiert ist. Er weiß es einfach ganz genau. Und er achtet auf jeden seiner Freunde. Und das ist so erstaunlich. Jesus ist da, und das hat er am Anfang gesagt, um Lazarus aufzuwecken. Das ist die Hauptquest, ja. Das ist das Ziel von dieser Mission. Und dann hat er diese Begegnung mit Martha und Maria. Und die werden so ausführlich da geschildert. Warum macht Jesus das? Warum geht er denn nicht nach Bethanien, geht zum Grab und weckt Lazarus auf? Darum geht's doch. Nee, er nimmt sich Zeit für die Begegnung. Weil er auf seine Freunde achtet, weil es ihm eben nicht nur um die Herrlichkeit Gottes geht, um diese Vision, sondern es geht ihm um seine Freunde. Und er will seine Freunde nicht verlieren und er will die Freundschaft nicht verlieren und er weiß, dass er sie verletzt hat mit dem, was er getan hat. Und es hatte zwar seinen Sinn, aber er wollte ihnen begegnen und ihnen zeigen, es geht ihm jetzt hier nicht nur um was auch immer, irgendwas Hochgeistiges, sondern es geht ihm auch um sie als Person. Er achtet auf seine Freunde. Es gibt natürlich gute Gründe, warum ich auch diese Predigt ausgesucht habe, und ich möchte an dieser Stelle kurz was Persönliches von mir erzählen, weil ich diese Enttäuschung auch öfters in meinem Leben hatte, Gott gegenüber. Und es hat für mich das erste Mal vor allem sehr lange gebraucht. Ich möchte diese Begegnung kurz schildern. Ich kam in Begegnung mit einer Person, die einfach feurig mit Jesus unterwegs war, voller Leidenschaft. Und die davon erzählt hat, wie sie mit Jesus unterwegs ist. Und als ich das gemerkt habe, da habe ich gemerkt, wow, dieses Feuer, das spricht was an mit mir. Ich will das auch. Und nicht nur ich will das auch, sondern ich glaube, ich hatte das mal mehr. Vor 2-3 Jahren hatte ich auch so ein Feuer. Vor 2-3 Jahren hatte ich auch so eine Leidenschaft. Aber irgendwie ist das weg. Und ich konnte es mir nicht ganz erklären, aber mir war dann klar plötzlich, durch diese Begegnung ausgelöst, boah, ich glaube, mein Herz ist voll kalt geworden. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber in dieser Begegnung mit dieser anderen Person, die so on fire war, sage ich jetzt mal, die so leidenschaftlich war, habe ich gemerkt, boah, mein Herz war auch mal leidenschaftlicher und jetzt ist es kalt geworden. Was ist da passiert? Früher habe ich mutiger gebetet. Früher habe ich eigentlich für alles gebetet. Für die kleinen Sachen und für die großen Sachen. Aber jetzt bete ich nicht mehr so. Und ich habe das gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht in meinem Glauben, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht mehr wie früher. Und ich habe so mit mir gerungen und ich bin in den Wald gegangen und war spazieren und habe mit Gott versucht zu reden. Aber es ging nicht voran und ich bin immer wieder stehen geblieben, habe versucht, das in Worte zu fassen. Und da kam nichts, es kam kein Durchbruch, ich bin weitergelaufen und dann noch wieder stehen geblieben und ich war 2 Stunden im Wald und ich habe damit gerungen und irgendwann hat es mir so langsam gedämmert. Enttäuschung. Da ist Enttäuschung in meinem Herzen gegenüber Gott. Enttäuschung, weil er nicht eingegriffen hat, weil ich für sehr wichtige Dinge gebetet habe, die mir sehr wichtig waren, für Personen, die mir sehr wichtig waren. Und Gott hat nicht geholfen, weil ich selbst in Situationen war, wo ich so bedürftig war, so schwach war, so gebrechlich war und es hat sich angefühlt, als hätte Gott mich im Stich gelassen. Mir wird das so langsam klar, dass es so ist, dass diese Enttäuschung da ist. Und gleichzeitig wird mir klar, warum ich das so lange in meinem Herzen so versteckt gehalten habe, weil ich konnte es nicht denken. Ich hatte keinen Denkraum dafür, dass Gott mich enttäuschen könnte. Ich dachte, das war wie so ein Dogma in meinem Kopf. Gott macht keine Fehler. Gott ist perfekt. Das heißt, ich kann nicht enttäuscht sein von ihm. Das heißt, er hat keinen Fehler gemacht. Was mir langsam klar wurde und was Jesus mir auch in dem Moment klar gemacht hat, die Enttäuschung ist da, die Verletzung ist da. Mein Herz denkt, dass Jesus mich im Stich gelassen hat. Mein Herz denkt, dass Jesus Fehler gemacht hat. Das ist so. Diese Erfahrung ist echt. Und ich kann es zwar runterschlucken und die ganze Zeit sagen, ja, nein, nein, das ist nicht so, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und die ganze Zeit runterschlucken. Aber es bringt nichts, weil die Verletzung ist da und die Verletzung wird nicht weggehen, wenn ich es die ganze Zeit runterschlucke. Und das war ein langer Prozess. Wie gesagt, 2 Stunden da im Wald, bis ich plötzlich endlich an einen Punkt kam, wo ich das Gott sagen konnte. Wo ich Gott sagen konnte, okay Gott, ich weiß, du bist perfekt, ich weiß, du machst keine Fehler, aber ich muss es jetzt sagen, ich muss es aussprechen vor dir. Herr, wenn ich ehrlich bin, ich bin enttäuscht von dir. Ich bin verletzt. Tief in meinem Herzen glaube ich, dass du Fehler gemacht hast. Wo ich dir vertraut habe, hast du mich im Stich gelassen. Wo ich dich gebraucht habe, hast du mich allein gelassen. So hat es sich angefühlt. Und ich hatte keine Lust darauf. Und das habe ich auch Gott gesagt, ich will nicht enttäuscht sein von dir. Ich will gar nicht so, aber es ist da und ich kann nichts machen. Ich muss ehrlich sein. Und es war wichtig, dass ich ehrlich war in dem Moment. Und ich glaube, dass Gott diesen Prozess in meinem Herzen so angestoßen hat, dass ich endlich an diesen Punkt kam. Denn sobald ich das ausgesprochen habe, und das war für mich jetzt dann einfach sehr besonders, das ist ein besonderes Erlebnis, sobald ich das ausgesprochen habe vor Gott, hat sich das wie gelöst in meinem Herzen. All dieser Frust, all dieses, was ich so klein gehalten habe und was so mein Glauben im Endeffekt blockiert hat, was meine Beziehung, meine Leidenschaft in der Beziehung zu Jesus so blockiert hat, all das hat sich plötzlich aufgelöst. Und es war einfach so ein besonderes Erlebnis, weil Gott hat mir keine Antworten gegeben auf die Fragen, die ich hatte. Gott hat mir das nicht erklärt irgendwie. Aber er hat wie einfach so mein Herz und mein Schmerz geheilt. Und ich wurde danach tatsächlich, oder in dem Moment wurde ich so mit Freude erfüllt. Ich war alleine im Wald und ich hatte so eine Freude. Ich hatte so eine Freiheit, wie ich sie seit Ewigkeit nicht erlebt habe, so nicht gespürt habe. Mir war so klar, boah, Gott ist da, Gott ist gut. Und ich hatte so eine intensive Freude in mir und ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Ich bin da im Wald auf und ab gegangen und wusste nicht, was mache ich jetzt mit meiner Freude? Wo packe ich jetzt meine Freude hin? Ich war ganz alleine hier im Wald und mir ist nichts Besseres eingefallen, als dass ich einen Baum umarmt habe. Ich habe einen Baum umarmt und ich wusste einfach nicht, wohin mit meiner Freude. Das war eine so wertvolle Erfahrung für mich, zu sehen, ich kann ehrlich sein vor Gott. Und das ist das Letzte, was ich hier ansprechen möchte. Ich glaube, das ist das, was Martha und Maria erfahren haben. Das ist das, was auch ich erlebt habe in einer anderen Weise. Jesus kommt klar mit meinem Herz. Jesus kommt klar mit deinem Herz. Und da sind manchmal nicht schöne Dinge drin. Wir haben heute über Enttäuschung geredet. Über Anklagen gegenüber Gott. Das ist nicht schön. Vielleicht gibt es aber andere Sachen. Einfach die Schwachheit in einem drin, der Schmerz in einem drin. Vielleicht sogar Sünde, Dunkelheit, Hass, Groll, den man auf andere Leute hat, wo man nicht vergeben kann. Unsere Gedanken sind nicht immer rein und heilig. Und wenn sie nicht rein und heilig sind, dann diese Dinge wollen wir natürlich nicht Gott zeigen. Unsere erste Reaktion ist, ja, okay, bloß nicht zu Gott damit. Aber das will ich klar machen. Ich hoffe, dass es klar wird heute. Jesus kommt klar mit deinem Herzen. Egal, mit was da drin ist. Du kannst es zu ihm bringen. Auch die nicht schönen Sachen, auch die dunklen Sachen, auch die hässlichen Sachen, die da drin sind. Ja, tatsächlich, er ist ja der Einzige, der wirklich damit umgehen kann, der auch heilen kann, der Herzen heilen kann, der Herzen wirklich tief verändern kann. Er ist der Einzige, der das tut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir vor ihm ehrlich sind, echt sind. Bei ihm darf ich schwach sein, das sehen wir, glaube ich, vor allem in der Begegnung mit Maria. Und bei Jesus kann ich echt sein. Und das ist meine Frage, meine letzte Frage. Was hältst du fern von Gott? Gibt es etwas in deinem Leben, was du fernhältst von Gott? Ein Gedanken, der tief in dir drin ist. Was traust du dich nicht, ihm zu sagen? Was kannst du ihm nicht anvertrauen? Weil du dich dafür schämst, weil es so ein unschöner Gedanke ist, weil es so unangenehm ist. Und ich will dich ermutigen, bring es zu Jesus. Und lass uns diese Geschichte von Martha und Maria auch ein Beispiel sein. Jesus geht so gut, so mitfühlend, so verständnisvoll mit den beiden um. Ist unglaublich. Und ich glaube, so geht er auch mit uns um. Und es ist keine Antwort auf die Frage, warum. Es ist eine Antwort auf die Frage, wie. Zu Jesus damit. Ehrlich, offen, zu Jesus damit. Und ich bete jetzt noch. Jesus, ich staune darüber, dass du dieser Gott bist, immer wieder. Und es ist nicht das einzige Mal, was ich jetzt dir erzählt habe, wo ich tiefe Enttäuschung dir gegenüber gespürt habe, empfunden habe. Und immer wieder bist du mir so gütig begegnet, so unglaublich gut, so unglaublich verständnisvoll. Manchmal hast du mich herausgefordert, manchmal hast du Dinge einfach verändert, manchmal bist du einfach drauf eingegangen, manchmal warst du einfach nur da. Herr, ich bitte dich für jeden hier, dass du uns hilfst, mit unserem Herzen, mit den Gedanken in unserem Herzen gut umzugehen. Ehrlich zu werden, auch voreinander, aber vor allem ehrlich zu werden zu uns selbst und zu dir und die Sachen dir zu bringen, unbeschönigt. Wir müssen, du weißt es eh, wir müssen nicht irgendwas schauspielern. Danke dafür, Herr. Danke für deine aufrichtige Liebe zu uns. Amen.